Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Meiner Meinung nach extrem wichtig, und da habe ich auch in den Anfängen viel drüber gesprochen, auf Panels oder als Speaker eben, das Thema AI Positivity. Ich schon sage, wir brauchen ein positives Mindset, damit wir diese fundamentale Enablement-Technologie auch zu etwas Guten einsetzen können. Und das ist unser ganz, ganz großer Auftrag, auch unser gesellschaftlicher Auftrag, sagen, wir brauchen das Wissen, um mitbestimmen zu können, wie wir KI einsetzen wollen, zu was wir KI einsetzen wollen und auch, wo wir KI nicht einsetzen wollen. Wenn wir das Wissen aber nicht haben und diese Technologie nicht beherrschen, dann wird sie uns überrollen, sage ich jetzt mal. Dann sind wir nur noch am Adaptieren und am, jetzt mal, Konsumieren dessen, was andere für uns da gestalten. Und deswegen ist es mir extrem wichtig zu sagen, was wollen wir Gutes damit entwickeln? Und dieser positive Ansatz zu mehr Wirksamkeit, mehr Kreativität, mehr schöpferischer Kraft auch, das ist mit das Wichtigste und die wichtigste Grundvoraussetzungen, um an den Umgang mit KI ranzugehen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich habe das Privileg, mich hier mit mutigen und neugierigen Menschen zu unterhalten, die nicht nur lieben, was sie tun, sondern die auch was bewegen wollen. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Fabian Olitzka bei mir ist. Er ist auf jeden Fall jemand, der in Chancen denkt, und das brauchen wir in der heutigen Zeit. Er hat schon einiges gegründet, hat eine Company aufgebaut, ist CEO von ClickConcept, einer Digitalagentur, die im Mittelstand unterwegs ist, mit Sitzen in Frankfurt und Wien. Und er ist außerdem auch noch Managing Partner DACH bei der internationalen Omni-Channel Marketing Intelligence Beratung Cosmo 5. Wir sprechen heute über die Frage, wie sich Unternehmen kulturell auch auf den Wandel einstellen können. Es geht um die Frage, wie wir in Chancen denken, was KI angeht. Wir sind ja in Deutschland immer noch so in dieser German-Angst verfangen. Wir haben Angst vor Risiken, wir sind immer skeptisch, wir wollen alles kontrollieren, aber wir merken, wir können es auch gar nicht. Und Fabian berichtet heute auch aus der Arbeit mit dem Mittelstand, mit Unternehmen, die jetzt versuchen, aus dieser Vorsicht hin in eine mutige Haltung zu kommen. Und ich habe sehr viel mitnehmen können und ich hoffe, auch ihr lasst euch inspirieren. Wenn es euch gefällt, drückt auf Abonnieren und so verpasst ihr keine Folge mehr. Das ist wirklich einfach gemacht. Ihr geht in eure Podcast-App und klickt einmal auf Abonnieren. Egal, wo ihr das jetzt hört, der Podcast ist auf allen Streaming-Plattformen erhältlich. Und wenn ihr es richtig unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch noch ein paar Sterne verteilen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. So, und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Fabian Olitzka. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Fabian zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Grüße aus Frankfurt, lieber Gabriel. Ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen.
Ja, cool. Dann lass uns doch gerne direkt reinstarten. Du weißt bestimmt schon, dass meine mittlere Tochter hier mitmischt. Mathilda, 12 Jahre alt, spricht das Intro ein. Und auch du darfst ihr mal erklären, was du eigentlich machst, sodass sie das versteht.
Sehr gerne. Also ich mache seit ganz vielen Jahren, beschäftige ich mich mit Werbung im Internet. Ich helfe also Unternehmen, dass ihre Produkte im Internet sichtbar werden oder gefunden werden. Und das kannst du dir so vorstellen, wenn du irgendwie vielleicht einen neuen Rucksack brauchst oder einen neuen Regenmantel bei euch im hohen Norden, dann hast du bestimmt schon gesehen, dann geht der Papa ins Internet, schaut auf Google und die Mama schaut vielleicht auf ChatGPT und deine große Schwester, die schaut vielleicht auf TikTok, wo es dann so einen Regenmantel gibt oder einen coolen Rucksack. Und ich sorge dafür, dass halt eben die Unternehmen, die dann die Rucksäcke produzieren, auch da auftauchen, wo du sie dann explizit oder deine Eltern sie explizit dann suchen in dem Moment. Und da das gar nicht so einfach ist, beschäftige ich mich da seit vielen Jahren. Und seit 2 Jahren darf ich mich dann auch noch ganz viel mit KI, künstlicher Intelligenz, beschäftigen, weil das ist so ein Thema, das hat das alles nochmal durcheinander gewürfelt. Und damit darf ich mich jetzt auch ganz viel beschäftigen.
Das müssen wir mittlerweile auch nicht mehr erklären. Also die Mathilda, die macht ja tatsächlich mittlerweile auch ihre Hausaufgaben mit ChatGPT. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, so vor einem Jahr habe ich immer gesagt, Leute, das ist echt ein Tool, was ihr auch nutzen könnt zum Lernen. Also auch der größeren Tochter Leila habe ich das immer wieder erklärt. Und mittlerweile ist es richtig angekommen. Das heißt, Mathilda lässt sich Aufgaben geben, oder sie scannt etwas ein, fotografiert etwas ab und lässt sich dann nochmal darauf basierend neue Aufgaben geben, ist richtig integriert damit, Probleme zu lösen. Andererseits führt das jetzt schon dazu, dass meine Frau und ich gucken müssen, dass sie sich da auch nicht zu viel abnehmen lässt, denn die Gefahr in Anführungszeichen ist ja groß, dass wir uns viel abnehmen lassen oder viel delegieren. Wir sollen natürlich auch das Denken noch weiter kultivieren und machen, aber das kennst du sicher auch.
Auf jeden Fall. Also in dem Falle würde ich dann Mathilda eher sagen können, Mathilda, deine Arbeit in der Schule unterscheidet sich nicht viel von meiner Arbeit im Performance Marketing.
Dann lass uns doch mal in deine Story reinschauen und gucken, wo du so herkommst und wie du vor allen Dingen auch zu deiner Story, zu deinem Thema gekommen bist. Weißt du noch, wie dein Leben aussah, als du so alt warst wie Mathilda?
Ich habe ganz viel Sport gemacht mit 11. Also ich habe viel Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt. Also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht und das Basketball habe ich gespielt. Also das war eins meiner maßgeblichen Lebensinhalte mit 11, würde ich sagen.
Sport ist ja auch die perfekte Schule eigentlich für die Arbeitswelt. Ne? Was man da an Dingen lernt, Ambition und Ehrgeiz, Team Spirit, Gemeinschaftssinn. Was hast du so für dich mitgenommen?
Ja, also ich habe Leistungssport gemacht. Also ich würde schon sagen, dass da aus den frühen Jahren da so ein gewisser Leistungsanspruch, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da in den Raum gestellt. Aber ich glaube, das ist schon was ich da mitbekommen habe. Aber ich habe eben auch parallel Teamsport gemacht. Also ich glaube, ein guter Teamplayer zu sein, sich irgendwo einzusortieren, damit das Ganze erfolgreich ist, das ist schon eine der frühen Lernen, würde ich sagen.
Ja, dann verrat uns doch mal, wie du so in dein Work-Life gekommen und gestartet bist. Ich hatte ja interessanterweise mal meinen Opa hier zu Gast im Podcast und der erzählte dann, dass er, als er jugendlich war, in seinem Dorf einen Laden hatte, da ist er dann hingegangen und dann hat er einen Job bekommen. So ging die Karriere los. Das ist heute ein bisschen anders. Wie war das denn bei dir?
Ja, ich muss sagen, bei mir war das auch relativ einfach. Ich habe eine Phase, so diese Orientierungsphase, ziemlich übersprungen, weil ich in frühen Jahren zu Schulzeiten schon mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet habe und quasi seither dieses Thema freiberuflich, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein, für mich sehr präsent war. Und deswegen gab es für mich da gar nicht so eine große Jobselektion, sondern wie gesagt, sehr früh gestartet mit 19.
Was hast du denn da gegründet?
Ich bin ja schon ein älteres Semester. Das war zu Zeiten quasi der Festnetzmarktliberalisierung in Deutschland. Also das heißt, das ganze Mobilfunkboom kam da auf, ersten Mobiltelefone. Und da haben wir mit Elektronikartikeln gehandelt und dann halt eben sehr viel auch mit Handys und Handyläden, D2 Mannesmann und so weiter, Handyläden aufgemacht und betrieben. Und das war so Telekommunikation und Kommunen haben wir da beraten.
Das war so die Zeit von bin ich schon drin, oder? Boris Becker, also ich erinnere mich.
Ja, klar, so. das war AOL. Das war jetzt nicht Festnetz, das war Internet, aber es kam auch ein bisschen später, aber ja, das war so mein Start und wie gesagt, dann blieb mir so diese Orientierung ein bisschen aus. Ich bin dann studieren gegangen, ich habe immer dann im Beratungsbereich gearbeitet, aber ich bin dann studieren gegangen, war für mich auch klar, BWL, irgendwas mit Unternehmer sein, das war dann halt im BWL damals, da gab es nicht so viel und habe dann auch nochmal ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, bis ich dann in das Online-Marketing-Feld gewechselt bin, hier in Frankfurt als CEO eines Unternehmens. Und 2011 habe ich dann meine Performance-Marketing-Agentur ClickConcept gegründet. Und das war dann quasi nicht der Einstieg, aber mein Einstieg, der ist schon 20 Jahre im Bereich Performance-Marketing, Online-Marketing. Und dann eben mit meiner eigenen Agentur seit 2011 dann im Performance-Marketing, datengetriebenen Marketing. Und Ja, das bestimmt so mein Werdegang. 2018 ist dann Klickkonzept Teil einer internationalen Gruppe geworden, Labellium, beziehungsweise jetzt Cosmo 5. Und da bin ich mittlerweile dann für Deutschland, für DACH und bin Managing Partner. Ja, international sind wir 1300 Mitarbeiter in 18 Ländern und machen Performance Marketing.
Was würdest du denn jungen Menschen mitgeben, die jetzt gründen wollen, die das alles noch vor sich haben? Du hast mit 19 schon mal als Schüler gegründet, dann später nochmal richtig. Was sind so die zentralen Learnings? Was kannst du teilen?
Ja, also wenn ich so auf meine Karriere schaue, dann ist natürlich schon dieses Thema für mich oder in meinem Kontext auf jeden Fall das Momentum gewesen. Ja, und man muss natürlich sagen, dass wir jetzt ein riesengroßes Momentum haben im Kontext KI, wo wahnsinnig viel Disruption möglich ist, wo wahnsinnig viele Türen aufgehen, sage ich jetzt mal. Für mich persönlich war es immer wichtig, eine Vision und eine Motivation zu haben, die wirklich Spaß macht und mit der man auch wirklich sich langfristig motivieren kann. Das weiß man natürlich am Anfang nicht, aber man muss einfach Feuer und Flamme für ein Thema sein und idealerweise Leute finden, die auch Feuer und Flamme sind. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen jemand, der selbstständig unterwegs ist und freiberuflich arbeitet, versus jemand, der dann wirklich Unternehmer wird und ein Unternehmen gründet und Menschen um sich rum haben möchte. Ich möchte mal Menschen um mich rum haben, ich möchte mal ein Team haben und mit möglichst vielen Menschen zu arbeiten und in Kontakt zu sein.
Aber das ist ja auch gleichzeitig eine der schwersten Aufgaben, diese Leute zu finden, die nicht nur behaupten, dass sie dafür brennen, für das Thema und für die Idee, das tun ja viele in den Bewerbungsgesprächen, sondern die das dann auch wirklich tun. Und wie findet man das heraus?
Ich gehe da sehr intuitiv, glaube ich, vor. Ich glaube, da muss man einfach sich zusammensetzen, da muss man sprechen, da muss man gucken, ist man begeisterungsfähig, kann man diese gemeinsame Vision wirklich auch gemeinsam visualisieren und besprechen und da gemeinsam draufschauen und spornt das einen dann auch zusammen an. Also das glaube ich absolut ausschlaggebend gegenüber, okay, du erklärst mir das jetzt, Fabian, was du da so vorhast, klingt ganz spannend. Ja, könnte ich mir vorstellen, da mitzumachen. Ja.
In Teilzeit.
Da muss schon Feuer sein, da muss Dampf sein, da müssen die Funken fliegen und sagen, ja, geile Idee und hast du auch an das gedacht? Na, also das ist das, was für mich so Gründergeist ausmacht und auch einfach extrem Spaß macht. Ja. Also richtig etwas beschreiben.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass du dich mittlerweile natürlich gar nicht mehr so um dieses Thema Recruiting kümmern kannst bei der Bandbreite deiner Aufgaben, die du so auf dem Tisch hast. Oder ist es so, dass du dich da teilweise schon noch einschaltest? Ich meine, es geht ja auch darum, die zentralen Figuren zu finden, die nicht nur Bock haben, sondern die eben auch gut zum Unternehmen und zur Kultur passen.
Ja, also ich sag mal, jetzt im Kontext KI, wo wir auch ein neues Projekt gemacht haben, da habe ich wieder selber rekrutiert, weil es halt eben genau auch darum ging zu sagen, hey, wir bauen hier was, wir machen hier was Neues. Ja, das muss dann einfach passen. Für mich auch passen, ja, weil die Menschen natürlich mit mir dann auch zusammenarbeiten. Das heißt, nicht die müssen zu mir passen, sondern ich muss auch zu ihnen passen, ja. Und in den anderen Teams ist es aber natürlich so, dass ich sage, ihr könnt mich gerne fragen, aber ich arbeite mit den Leuten nicht zusammen. Also bitte, ihr auditiert, also wir haben da einen ziemlich demokratischen Prozess, also ihr müsst zusammenarbeiten, ihr müsst zusammen funktionieren, ihr müsst zusammen Spaß haben, das ist das Ziel und das heißt, warum sollte ich jetzt urteilen, ob ihr zusammenpasst? Ja? Also ich bin da eigentlich gänzlich raus aus den Recruiting-Prozessen der Teams im Unternehmen.
Was kannst du denn über Unternehmenskultur teilen und über die Frage, wie man sie vielleicht auch verändern oder weiterentwickeln kann? Ihr seid ja seit 2011 unterwegs, habt also auch schon mit Sicherheit ein paar Learnings eingesammelt. Was kannst du da
absolut
mit uns teilen?
Absolut. Das war wahrscheinlich die größte Schule, die ich so durchlaufen habe, dahingehend. Nicht nur unternehmerisch, sondern auch persönlich. Führung ist ein Persönlichkeitsthema. Thema. Ja.
Auf jeden Fall.
Das heißt einfach, da durfte ich ganz, ganz viele Erfahrungen machen und ganz, ganz viel wachsen über die Reflexion dessen, was ich getan habe oder nicht getan habe. Ja, also ich komme ja aus einer klassischen gründerzentrierten Organisation, ne? Also mit einem kleinen Team, dann größer geworden. Da merkt man, ich sage jetzt mal, die Organisationslehre, wenn Kommunikation schwieriger wird auf einmal, dann muss man anfangen zu delegieren, dann muss man anfangen, Strukturen aufzubauen, weil man nicht mehr alle an einem Tisch sitzen, am runden Tisch sitzen und das so schon so funktioniert. Das war, glaube ich, eins der größten Learnings oder eines der ersten Learnings in Bezug auf, wie gehe ich mit wachsenden Organisationen um. Natürlich dann das ganze Thema Delegation ist in gründerzentrierten oder gründergeführten Unternehmen immer schwierig. Ja, also wie delegiere ich richtig in die Teams? Wie bringe ich Verantwortung zu den Menschen, Ownership für das Unternehmen, aber halt eben auch für die Themen? Und jetzt im Zeitalter von KI sind wir wieder in einer komplett neuen Organisationsform, sage ich jetzt mal, wo vieles von dem, was wir in den letzten Jahren gesprochen haben, Purpose, Motivation, aber auch Ownership, in meinen Augen erst richtig, richtig relevant wird. Mhm. weil ja jetzt weniger Barrieren, weniger, ich sag jetzt mal, Boxes oder klassische Teamstrukturen und so weiter gefragt sind. Also wir sprechen ja schon seit vielen, vielen Jahren über flache Hierarchien. Aber jetzt haben wir, glaube ich, dann nochmal eine komplett neue Arbeitsform, wo alle alles können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung dann für Führungsteams und für Leadership in Gänze.
Was würdest du sagen, wie hast du dich als Führungskraft verändert? Was machst du heute anders?
Ich war sehr planerisch unterwegs, würde ich sagen, sehr strategisch. Ja, ich bin so ein Typ Problemlöser, ne? Also alles gleich in Strukturen zu bringen und in Prozesse und dann das Problem zu lösen. Und ich habe dann aber ja auch hier im Bereich Führung eben gelernt, dass es nicht jedes Problem einfach nur gelöst werden muss, sondern dass die Bedürfnisse der Menschen einfach im Vordergrund stehen. Ja, und das ist, glaube ich, auch wieder im jetzigen Zeitalter noch elementarer, um zu sagen, Moment mal, warum mache ich das hier? Warum machst du das, was du tust? Egal, ob das gut oder schlecht ist, also diese Bedürfnisebene, glaube ich, das war eins meiner größten Learnings für mich privat, als auch für die Organisation, das mit aufzunehmen. Also ich habe dann zum Beispiel auch eine Ausbildung gemacht im Bereich GFK, ja, habe mich Jahre damit beschäftigt, also gewaltfreie Kommunikation, wo es ja sehr stark um Bedürfnisorientierung geht, um wirklich zu sagen, um wirklich zu verstehen, was treibt dich an, was treibt unsere Kunden an, was sind deren individuellen Bedürfnissen und wie können wir wirksam sein und wie können wir Menschen unterstützen und Menschen helfen.
Meine Frau ist ja eigentlich Physiotherapeutin und ist dann irgendwann nochmal so quereinstiegsmäßig in die Pädagogik gekommen und hat hier an der Grundschule gearbeitet im Hort und hat das also alles nochmal so von der Pike auf gelernt und ich habe das so mitstudiert, auch GFK, also gewaltfreie Kommunikation, und wir haben dann wirklich auch versucht, das bisschen in die Familie mit rüber zu holen und das hier irgendwie...
Ich habe gesehen, dass du das letzte Mal nicht aufgeräumt hast.
Genau. Was bei mir angekommen ist, ist, ja, also... Ich finde das wirklich wichtig. Gleichzeitig ist es gar nicht so einfach, das in die Gewohnheiten zu bringen, sowohl in der Familie als auch im Unternehmen. Und ja, ich finde fast, wir haben das irgendwie gesellschaftlich noch nie gelernt, so zu kommunizieren.
Ich erst recht nicht. Ich komme ja auch aus einer ähnlich wie du, aus einer Generation, die sehr, sehr leistungsorientiert war oder ist, ne? So Karriere. Bleib mal 2 Jahre mindestens bei deinem Arbeitgeber, sonst sieht es schlecht im Lebenslauf aus und sowas, ne? Oder überhaupt eben Karriere denken und Leistung und Karriere als Verwirklichungspfad. Ja, das ist jetzt ein Teilbereich, sage ich jetzt mal. Aber steht nicht mehr im Fokus.
Den Begriff künstliche Intelligenz gibt's ja schon lange. 1955 hat der amerikanische Informatiker John McCarthy ihn geprägt. Wir reden hier in Deutschland alle seit November 22 von KI und meinen generative KI. Mich würde mal interessieren, seit wann beschäftigst du dich mit AI? Wann hat es dich gepackt?
Ich hatte die schon relativ früh, weil natürlich im Performance Marketing Google als Kanal und als Plattform natürlich omnipräsent ist. Und Google hat intern, bevor es Mainstream wurde, natürlich schon sehr, sehr viel mit KI gemacht und auch immer mehr Automatisierung und KI-Algorithmen eingefügt, um natürlich sowas wie Google AdWords oder YouTube-Werbung oder was auch immer zu optimieren und datengetrieben auszusteuern. Ne? Und da gab es auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich, das war so mit den, ja, das ist bestimmt schon 6, 7 Jahre her, wo es auch so ein Momentum gab, wo wir immer noch gesagt haben, okay, Google hat tolle Funktionalitäten, aber ganz ehrlich, wenn wir Kampagnen, ne, optimieren, ja, das noch besser. Ja. Und da gab's halt einfach das Momentum, wo halt natürlich auch aus dem Ansatz, wie können Daten verarbeitet werden, wo du einfach dann doch gemerkt hast, okay, dass die Anzahl und das Volumen an Daten, das halt KI intern verarbeiten kann, ist halt eben in diesem Marketing-Setting dann wirklich nicht mehr schlagbar in dem Sinne. Und damit sind wir natürlich dann auch gewachsen, ja, schon bevor es so Mainstream wurde, in der Erkenntnis, dass unsere Expertise, die menschliche Expertise an sowas wie Google AdWords natürlich noch wichtig ist, aber nicht mehr sozusagen ausschlaggebend in Bezug auf gute Datenaussteuerung oder sowas.
Im Frühjahr 25 hat Mark Zuckerberg von Meta sich zu Wort gemeldet und hat gemeint, dass es eigentlich bald gar keine Agenturen mehr brauchen werde, weil Meta das alles selbst übernimmt mit der eigenen KI-Engine und überhaupt würde man ja diese Dienstleister so gar nicht mehr brauchen. Mich würde mal interessieren, wie guckst du da drauf? Wie ist deine Meinung?
Ja, also massiv, um jetzt auf deine Frage nochmal zu antworten, ich hatte natürlich genauso wie viele anderen diesen November 22 dieses Momentum und sagte, wo ich natürlich dann auch da stand und sage, wow, okay, was mache ich denn jetzt und was machen denn meine Teams jetzt die nächsten Jahre, wenn das wirklich so kommt? Also das heißt, auch ich bin dem ganzen Thema erstmal mit Angst entgegengetreten. Ich hatte Schiss, ja, zu sagen, okay, was passiert hier? Was wird das jetzt?
Ich habe gerade gestern noch ein Interview mit Bill Gates gelesen, der auch nochmal erzählte, wie er den November 2022 erlebt hat und der auch meinte, also klar, KI, das war nichts Neues, aber als OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat, in dieser Einfachheit, das war so revolutionär, das hat ihn auch richtig weggehauen, damit hätte er nie gerechnet. Das von einem Bill Gates zu lesen, finde ich schon krass.
Ja. Genau, also ne, das Momentum war da und dann habe ich mich ja sehr, sehr intensiv halt eben mit KI dann auch beschäftigt, einfach aus der Fragestellung heraus, was machen wir die nächsten Jahre? Ja? Was arbeiten wir denn in 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn das jetzt halt eben passiert oder wenn das jetzt in der Form sich entwickelt? Und ja, darüber bin ich natürlich noch tiefer in das KI-Thema eingestiegen und darüber gab es natürlich auch so eine Art Neudefinition dessen, was wir machen und wie wir funktionieren werden. Ja. Jetzt bin ich aber ein bisschen von deiner Frage abgekommen gerade.
Ne? Ja, nee, die Frage war ja einfach, wie euch das beschäftigt hat und wie euch das auch verändert hat.
Genau, ja, danke. Also dann wurde für mich aber sehr schnell klar, das ist ein fundamentaler Switch. Und dann haben wir uns auch entschieden, sagen, okay, wir gehen auf eine sogenannte AI-First-Strategie. Also wir haben wirklich dann sehr viel daran gearbeitet, alle Prozesse neu zu machen, eine Methodik erstmal zu entwickeln. Wie kriegen wir hier überhaupt PS auf die Straße? Wie definieren wir uns neu und wie enablen wir auch das gesamte Team? Ja, also, dass da keiner irgendwie auf der Strecke bleibt, sage ich jetzt mal. Und deswegen war für uns dann sehr viel Training, ist nach wie vor sehr viel Training, sehr viel Anwendungstraining und halt eben ein, ich sage jetzt mal, eine gänzliche Neuauflage unserer kompletten Prozesslandschaft. Das ist eigentlich das, was wir in den letzten 2 Jahren, womit wir uns sehr beschäftigt haben, was auch dazu geführt hat, dass diese Methodik jetzt Teil unseres Leistungsportfolios wurde, weil wir einfach gesehen haben, das funktioniert gut und für unsere Kunden funktioniert es teilweise noch besser.
Ja, und damit verbunden gibt es natürlich große Veränderungen. Es wird nicht mehr so viel gegoogelt, es wird generell nicht mehr so viel auf Webseiten gesurft und daher auch die Frage, wie macht sich das in Richtung Geschäftsmodell bemerkbar?
Ja, also das Geschäftsmodell, ich glaube, wir sind jetzt halt eben in einer Ära des, ja, des Trainings, ja, und auch des Enablements. Ich bin eben sehr davon überzeugt, dass dass Organisationen in der heutigen Zeit, größte Aufgabe ist halt eben KI in den Unternehmen zu integrieren, auf Geschäftsprozessebene zu integrieren, und vor allem die Menschen in den Unternehmen zu befähigen, damit umzugehen. Das ist der große Motor. Und ja, damit haben wir uns natürlich beschäftigt und das auch angewendet. Und von der Disziplin her ist es jetzt eigentlich noch komplexer geworden als vorher.
Also, aber es gibt jetzt gerade irgendwie alles, ne? Es gibt die neue Welt und die alte ist auch noch da.
Ganz genau. Also ich sehe es ehrlich so, auch weil du jetzt ja mit dem Zitat von Zuckerberg gestartet bist. Es hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Komplexität Stand jetzt sehr viel weniger geworden ist und es jetzt sehr viel einfacher geworden ist, sondern wir haben jetzt eben noch komplexere Prozesse. Wir haben noch mehr Kanäle, wir haben noch mehr Plattformen und dahingehend haben wir als Agentur natürlich auch nochmal einen generalistischeren Auftrag, ja, nicht mehr die Fachexpertise, sondern einen generalistischeren Auftrag. Im Kern aber, wie früher auch, ich sage jetzt mal, der Dynamik des Marktes nachzukommen und daraus zu filtern, was ist für unsere Kunden relevant und von Interesse. Das war aber vorher auch schon Teil des Online-Marketings oder für alle Online-Marketer. Es kam ein neuer Kanal, es kam eine neue Plattform, es kamen neue Werbeformen, es kam TikTok, es kam, ne, also das ist ja eine dynamische Branche und jetzt hat das natürlich einfach nochmal sehr viel an Geschwindigkeit zugelegt durch KI. Aber ich glaube, dieses Transformation oder Dynamik adaptieren und in Performance umzusetzen, das ist unsere DNA und die legen wir jetzt halt eben mit KI auf KI um oder nutzen KI eben dafür.
Ich finde ja bei KI, da gibt's auch Parallelen zu dem, was wir vor 10 Jahren diskutiert haben, also die digitale Transformation, die große Überschrift war. Da gab's auch die First Mover, diejenigen, die alles abgefeiert haben, was an neuen Tools so kam, an neuen Workflows möglich wurde. Und da gab es aber auch viele, die skeptisch waren. Brauchen wir das alles? Das ging doch auch vorher so. Und jetzt ist es auch mit der KI so, da gibt es wieder die Skeptiker, die sagen, ah, die KI wird uns irgendwie alle Jobs wegnehmen. Und dann gibt es aber auch wiederum die in Chancen denken. Und dazu würde ich uns beide jetzt auch mal zählen, so wie übrigens auch alle, die hier im Podcast zu Gast sind, die sagen, eigentlich ist doch KI das, was wir von der KI erwarten, oder? Es ist doch das, was wir uns vorstellen können. Das können wir auch damit versuchen zu bauen und zu erreichen und zu ermöglichen. Und wenn wir die Welt verbessern wollen, dann können wir das mit KI tun. Und deswegen würde ich diesem skeptischen Denken gern was entgegensetzen und auch darüber nochmal mit dir sprechen.
Ja, sehr gerne, weil es ist für mich auch ein Leidenschaftsthema oder es liegt mir sehr am Herzen, das Thema zu platzieren. Vielleicht vorab, ich bin absoluter KI-Kritiker. Ja, und ich glaube, es ist gut so. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns jegliche Form, den kritischen Blick auf KI erhalten. Ja, weil das ist das A und O, weil KI lügt wie gedruckt und man muss da standhalten, gut standhalten, ne, um da nicht unter die Räder zu kommen, das mal vorab.
Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen wie vorher, ne? Also wir müssen auf jeden Fall super kritisch sein, weil Menschen lügen und ja, man muss die Fakten irgendwie im Blick behalten und prüfen. Jetzt war ja auch zu lesen, KI erfindet jede dritte Antwort, die Tagesschau gerade drüber berichtet.
Also, absolut. Das Gefährliche ist, KI lügt, ohne rot zu werden. Ne? Die Menschen konnte man dann noch an der einen oder anderen Stelle identifizieren, aber bei KI ist das nicht der Fall. Also das heißt, ich sage mal, grundsätzlich ja, kritisch zu bleiben, ist eine der Grundvoraussetzungen im Umgang mit KI. Aber du hast es gerade angesprochen, das ist meiner Meinung nach extrem wichtig und da habe ich auch in den Anfängen viel drüber gesprochen, auf Panels oder als Speaker eben, das Thema AI Positivity. Ich schon sage, wir brauchen ein positives Mindset, damit wir diese fundamentale Enablement-Technologie auch zu etwas Guten einsetzen können. Ja, und das ist unser ganz, ganz großer Auftrag, auch unser gesellschaftlicher Auftrag, sagen, wir brauchen das Wissen, um mitbestimmen zu können, wie wir KI einsetzen wollen, zu was wir KI einsetzen wollen und auch, wo wir KI nicht einsetzen wollen. Wenn wir das Wissen aber nicht haben und diese Technologie nicht beherrschen, dann wird sie uns überrollen, sage ich jetzt mal. Dann sind wir nur noch am Adaptieren und am, ich sag jetzt mal, Konsumieren dessen, was andere für uns da gestalten. Und deswegen ist es mir extrem wichtig zu sagen, was wollen wir Gutes damit anrichten? Also was wollen wir Gutes damit entwickeln? Und dieser positive Ansatz zu mehr Wirksamkeit, mehr Kreativität, wie du es auch gerade formuliert hast, ja, mehr schöpferischer Kraft auch, das ist für mich ein positives AI-Mindset und das ist mit das Wichtigste und die wichtigste Grundvoraussetzungen, um an den Umgang mit KI ranzugehen.
Jetzt hast du durch deine Arbeit ja auch einen internationalen Blick. Nicht nur was Deutschland so im Kontext angeht, sondern was auch andere vielleicht international über Deutschland sagen oder wie sie Deutschland so einschätzen. Ich erlebe ja so zwei Enden auf der Skala ganz häufig, wenig in der Mitte. Die eine Seite sagt halt, wir sind total abgehängt wirtschaftlich, was KI angeht. Und die andere Hälfte sagt, wir sind ziemlich gut dabei, wir haben eine gute Ausbildung, wir schaffen das alles. Was ist dein Blick und was hörst du so und erlebst du?
Also ich erlebe speziell mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, dass da wahnsinnig viel Energie ist. Ja, also dass wenn wir auch wirklich über die Menschen in den Unternehmen kommen, sage ich jetzt mal, ja, dass sich da tolle Energie breit macht, dass die Leute wollen, dass sie engagiert sind, dass sie Veränderungen wollen und auch mit dieser Mehrwirksamkeit, sage ich jetzt mal, umgehen können. Ja, das muss man ja auch irgendwie erstmal wollen. Und das ist für mich ein ganz, ganz positives Signal, dass ich so viele Menschen treffe, die wirklich was verändern wollen in ihren Unternehmen, ja, und quasi das aufnehmen. Natürlich haben wir, ich sag jetzt mal, Defizite, ja, also das kann man aber immer auch durch zwei Brillen betrachten. Das eine ist ja natürlich der AI Act auf EU-Ebene. Auch hier glaube ich, ich bin ja auch ein positiver Mensch, fest daran, dass das durchaus halt eben ein Standortfaktor sein kann im positiven Sinne, ja. USA und China, mal jetzt um die Pole anzuschauen, natürlich können wir da nicht mithalten, weil auf der einen Seite gibt's keinen Datenschutz und auf der anderen Seite gibt's kein Limit, was das Thema Kapital angeht. Ja.
Das ist für uns schon mal nicht so leicht, oder?
Diese zwei Limitierungen haben wir, ja, und es ist aber wichtig, das nicht als Limitierung zu sehen. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Und wir haben eine EU, wir haben einen großen Binnenmarkt in der Hinsicht, EU-weit gesehen. Und da müssen wir uns positionieren und was draus machen. Und wie gesagt, ich sehe ganz, ganz viele Unternehmen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt keine x 100 Milliarden gerade bereit, wie Microsoft oder Facebook, um in Rechenzentren zu investieren. Okay, so ist es, aber ich glaube fest daran, dass wir von der Prozess und auch von dem unternehmerischen Geist in der Anwendung von KI grandiose Ergebnisse erzielen werden. Glaube ich schon fest dran.
Was natürlich eine interessante Entwicklung ist, ist, dass immer mehr Unternehmen, aber auch Kommunenverwaltungen sich von amerikanischen Software-Tools lösen und damit auch von AI-Tools lösen und unabhängig machen wollen, weil sie sagen, wir müssen das innereuropäisch lösen. Das hat man so auch nicht kommen sehen vor ein paar Jahren, ne?
Richtig, ja. Also das ist natürlich ein schweres Unterfangen, jetzt mal einfach, weil der Vorsprung auch technologisch natürlich sehr groß ist und jeden Tag wächst. Aber ja, wie du richtig sagst, ich glaube hier so den Unternehmergeist, den Erfindergeist, den Ingenieurgeist walten zu lassen, ja, und Lösungen und Wege daraus zu finden, da bin ich doch schon sehr überzeugt davon, dass wir das schaffen. Und ja, dann eine gute Positionierung rausarbeiten. Wie gesagt, wir werden nicht die Technologieführer sein, was jetzt Large Language Models angeht. Wir werden nicht diejenigen sein, die Daten überall und zu jeder Sekunde von jedem Menschen erfassen. Ich sag mal, beides ist nicht zwangsläufig schlecht, sondern eher ein Vorteil.
Ich war letzte Woche in Berlin und habe da eine interessante Begegnung gehabt. Ich habe da eine Frau aus der Schweiz kennengelernt, die dann sagte, sie will nicht mit aufs Foto, weil wir ein Foto machen wollten mit ein paar Leuten. Und ist ja an sich auch kein Thema. Jedenfalls habe ich sie nur gefragt und dann meinte sie, nee, sie hält sich komplett aus dem Internet raus. Und sie ist eine Geschäftsführerin. Und ja, da war ich dann schon neugierig und habe gefragt, wieso und warum. Und dann hat sie mir das erklärt, dass sie also eben nicht gläsern sein möchten, weil eben die Daten, weil man das nicht mehr verfolgen kann, was mit den Daten passiert. So, und jetzt möchte ich dich mal als Performance-Marketing-Experten fragen, wie du das siehst und erlebst. Du bist ja einerseits jemand, der genau mit diesen Daten auch arbeitet, um natürlich, und das weiß ich als jemand, der auch mal bei einer Digitalagentur gearbeitet hat, auch relevante Angebote machen zu können. Gleichzeitig bist du ja auch als Privatmensch unterwegs und siehst die andere Seite der Medaille. Ich erinnere mich auch noch, dass Menschen die Kameras abgeklebt haben. Da habe ich zuletzt gar nicht mehr so viel von gelesen, von dem Versuch, sich zu schützen sozusagen. Ja, wie ist da so deine Einschätzung, dein Erleben dieses Spannungsfeldes, was es ja ist?
Ich würde sagen, ich habe mich lange Zeit dagegen gewehrt. Also im Sinne von, nee, wir brauchen die Daten, wir brauchen alle Daten, wir brauchen so viele Daten wie möglich. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, in Bezug auf diesen Standortfaktor, ja, glaube ich schon, dass das Thema der Wahlfreiheit in dem Sinne, ne, im Kontext DSGVO wichtig ist, extrem wichtig ist, ja, um dort überhaupt eine Zugriffsmöglichkeit zu haben und überhaupt eine Entscheidungswahl zu haben. Das mal so ganz, ganz pauschal gesprochen. KI als solches führt natürlich dazu, dass wir sowieso nutzerzentrischer werden dürfen und müssen. Ja, also klar haben wir immer noch wahnsinnig viele Daten oder noch mehr Daten zur Verfügung oder können mehr Daten verarbeiten natürlich, aber wir sehen ja jetzt auch dadurch, dass halt Monopole wie Apple, Google, Meta natürlich fallen jetzt auch durch das Thema LLMs und Chatbots, dass wir ja wieder echte Marken brauchen. Dass wir
so ein OpenAI hat auch keine kommen sehen.
Nein, nee, natürlich nicht, genau. Und da sozusagen die Krux im Marketing liegt und nicht mehr der, der die meisten Daten hat, gewinnt, auch wenn natürlich jetzt im Kontext von KI natürlich Daten eine riesengroße Relevanz haben. Aber gerade halt eben dieses Thema private oder personalisierte Daten sehe ich auch kritisch. Also schützenswert in Anbetracht, dass halt eben KI auch jetzt von jedem Mann und nicht nur von Palantir, ne, in den USA groß skaliert durchsucht werden kann, sondern halt einfach von jedem, ne, der seinen Research Agent losschickt und sagt, such mir mal Daten.
Lass uns noch mal über die Zukunft der Arbeit sprechen. Wie stellst du dir das Ganze vor? Was wird künstliche Intelligenz auslösen zukünftig? Werden wir wirklich weniger arbeiten oder werden wir nur an anderen Themen arbeiten? Es könnte natürlich sehr gut sein, dass wir einfach uns gar nicht mehr um so viel Dinge kümmern müssen. Sei es jetzt bei der Arbeit, aber sei es natürlich auch im Privaten. Irgendwann laufen die Haushaltsroboter durch die Wohnung oder fahren oder rollen. Also siehst du da eher, dass wir eine bequemere Zukunft haben oder werden wir weiter arbeiten an anderen Themen?
Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Also ich glaube nicht, dass wir weniger arbeiten müssen, ja, aber dass wir, ich sage jetzt mal, nach einem ursprünglichen New Work-Gedanken eher dahin kommen, dass wir Arbeit nicht mit müssen in Verbindung bringen, sondern Arbeit mit Wirksamkeit, mit Schaffenskraft, mit Kreativität, mit Veränderung in Verbindung bringen. Und dabei wird uns KI helfen, weil ne, diese Begrifflichkeit aus dem No-Bullshit-Work, da hilft uns halt eben KI sehr stark, dass wir nicht mehr unsere Arbeitsleistung und Arbeitskraft einsetzen müssen, um Listen von links nach rechts zu kopieren oder Informationen zu sondieren und von links nach rechts zu schieben oder sowas. Ne? Also das wird natürlich wegfallen, alles, was das Informationszeitalter uns gebracht hat. Und in diesem jetzt herannahenden Wissenszeitalter werden wir halt eben sehr viel, werden wir sehr viel effektiver sein und können uns dann aber darüber halt eben mit den für uns wichtigen Dingen beschäftigen. Ja, und die sind halt, und das ist dann halt eben eher bereichernd als, oh nein, jetzt muss ich schon wieder diese Excel-Liste, den Excel-Report vorbereiten, den ich jede Woche machen muss, ja, der mich wahnsinnig nervt. Also ich glaube, es ist eher ein, der Weg zu mehr Wirksamkeit und nicht und weniger arbeiten müssen. Ja.
Das finde ich auch eine schöne Vorstellung. Also weniger Bullshit-Jobs und ja, mehr gute Arbeit im besten Sinne.
Und gute Arbeit kann dann natürlich auch nachhaltige Arbeit sein. Das kann dann auch wirklich purpose-driven Arbeit sein. Also vielleicht haben wir einen größeren Anteil an Sozialarbeit, an Community Work, an Social, an Corporate Social Responsibility, ne? Also Themen, die wir alle auf der Agenda haben und sagen, ja, das ist total wichtig, aber leider haben wir nicht die Zeit dafür, das zu machen. Vielleicht haben wir dann die Zeit dafür, das zu machen.
Ja, apropos gute Arbeit, was hilft dir denn, gut zu arbeiten und viel zu schaffen, produktiv zu sein und das bei der Bandbreite an Aufgaben, die du ja so hast?
Wow, ganz wichtige Frage. Da falle ich auch immer wieder rein, weil ich natürlich ein super neugieriger Mensch bin. Also ich selber tappe immer wieder in die Falle, einfach sagen, boah, das ist ja cool, mal ausprobieren. Ja, also sprichwörtlich, was kann ich denn damit machen? Ja. Im Professionellen wie auch im Privaten ist die Besinnung auf, was ist mein Ziel? Und was will ich eigentlich machen? Ja, glaube ich, der Game Changer. Wirklich zu sagen, das hier ist jetzt meine Aufgabenstellung und wie kann mir KI jetzt dabei helfen, diese Aufgabenstellung zu lösen und zu bedienen? Wenn ich anfange, das Universum der Möglichkeiten zu ergründen, was ich oft genug tue, merke ich, wow, ich bin irgendeinem YouTuber oder Podcast oder was auch immer, habe ich mir 2 Stunden angehört, habe das probiert nachzubauen. Läuft so semi-gut und am Ende merke ich, okay, hat mir nichts gebracht. ich mach's wieder anders. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass wir uns auch, das auch wieder, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, so ein bisschen Mindset-Thema, zu sagen, okay, ich komme von der Aufgabenstellung und schaue, was kann KI für mich tun, um mir das Leben einfacher zu machen und nicht umgekehrt.
Ja, was mich auch immer interessiert, ist so, was sind so Gewohnheiten, die Menschen haben, die auch zu Gast sind. Also was hilft dir so? Stehst du früh auf? Hast du irgendwelche Schlafrituale? Schaffst du es? Also das habe ich mir ja vorgenommen für 25. Ich habe es leider nicht geschafft, also greife ich 26 wieder an. Dieses Powernapping, 10 Minuten in der Mittagspause und dann ist der Akku wieder voll und dann geht's wieder voll rein. Das habe ich mir ja Anfang des Jahres vorgenommen, nicht geschafft. Ja. Naja, was auch immer. Vielleicht hast du ja Dinge, die dir helfen, irgendwie die Dinge geregelt zu bekommen, wie man so schön sagt.
Ja. Also es gibt ja viel so Biohacking, ne? Also
stimmt, Biohacking.
Man sagt, okay, das und das und das und das. Bin ich, glaube ich, nicht das beste Beispiel für. Ich schlafe zu wenig, ich mache zu wenig Sport, ich trinke zu wenig, keine Ahnung was. Also jetzt, ich bin nicht so der Biohacker wahrscheinlich.
Oder anders gefragt, was machst du, um deine Akkus wieder aufzuladen?
Ja, also ich mache viel in der Natur. Ich gehe viel raus. Ich bin mit meinem Hund unterwegs. Ich probiere wirklich das genaue Gegenteil zu machen. Und schnitze mit meiner Tochter und baue und bastel, arbeite mit Holz. Also so, ne? Also das komplette Gegenteil.
Analog
und offline. Und ja, ich glaube, das gibt dann ein bisschen Abstand.
Ja, das mit dem Offline finde ich ganz interessant. Also wie dosieren wir eigentlich das Offline für uns? Und wir merken ja auch, dass uns das gut tut in dieser digitalen Welt. Und da frage ich mich natürlich auch als Vater, wie viel offline und analog tut unseren Kids gut, zum Beispiel in der Schule. Da gibt es ja dann auch diese Silicon Valley-Bewegung, die dann also sagen, wir geben unseren Kindern keine Smartphones und so weiter. Auf der anderen Seite hast du China, die KI als Schulfach schon seit Jahren haben und die Kids da früh beteiligen und involvieren. Also
ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte, ja, ich kann ja nur von uns als Familie auch sprechen, ja, mit Tochter, die 10 Jahre alt ist. Und also wir haben keinen Fernseher. Mhm. Ne? Also ich glaube, dann sagt immer so, okay, warte mal, bis die Pubertät kommt und dann reden wir nochmal drüber, ob es Handy gibt oder nicht. Und dann, also, dass man da einiges standhalten muss und das merken wir auch jetzt schon als Familie, ne, dass halt gesellschaftlich da viel Pressure, Druck ist von den in den Schulen und in den Klassen und so weiter. Aber mein Stack hier ist ganz klar, die Kinder brauchen Kreativität, die brauchen Fantasie.
Fantasie.
Und die kriegst du nicht übers Fernsehen, die kriegst du nicht über das YouTube, auch wenn du dort, ich weiß nicht, Sendung mit der Maus und nur Educational TV irgendwie anschaust, ja, da kriegst du keine Fantasie und Kreativität. Ja. Das heißt, mein Punkt ist, so lange wie möglich raushalten, so lange wie möglich diese Kreativitätsphase, wo sich in den Köpfen und im Gehirn so viel tut, ja, bloß nicht mit digitalen Medien.
Aber die Frage ist doch nicht nur, ob es digital oder analog ist, sondern für mich hat es auch mit der Frage zu tun, ob es visuell ist, also mit einem Screen verbunden, auf den wir dann glotzen, oder ob es vielleicht auch voice-basiert ist. Ja? Es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, diese ganzen Geschichten wie dieser AI-Pin, den es mal gab, dass ist vielleicht sogar die Zukunft, dass wir gar nicht mehr so auf Phones starren. Vielleicht gibt es irgendwann gar nicht mehr die Smartphones, so wie heute mit diesen Displays, sondern dass wir das alles wirklich per Sprache regeln mit unseren Bots.
Mit Sicherheit, ne? Also ich glaube, umso mehr Sinne betäubt werden oder halt eben bespielt werden, umso weniger prägt sich aus. Und ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, man braucht nun mal ein Kind halt eben vor dem Fernseher oder vor YouTube oder vor irgendein Game zu setzen, wo man ja merkt, wie viel abwesender das Kind dann halt eben sein wird. Ne? Und das ist ja bei uns Erwachsenen nicht anders. Und das ist ja dieser klassische Dopaminkick, der uns dann auch so viel in den digitalen Medien abhängig macht, sag ich mal.
Danke auf jeden Fall, dass du heute zu Gast warst hier im New Work Chat Podcast, Fabian. Und dass wir von deinen Learnings profitieren konnten, die du heute so großzügig mit uns geteilt hast. Und was mir besonders gut gefällt, ist eben diese AI-Positivity, würde man sagen. Also diese positive Herangehensweise, was Technologie angeht. Und das vermisse ich leider oft immer noch in Deutschland. Da wird immer alles zerredet und diskutiert. Und wir sind so voller Sorgen und Ängste. Und es bremst uns so aus. Wir wollen irgendwie alles kontrollieren, merken, wir können es aber nicht.
Wir wollen alle Gestalterinnen und Gestalter sein. Wir wollen die Zukunft gestalten. Und KI, und das ist, glaube ich, natürlich jedem bewusst, wird maßgeblich unsere Arbeitswelt, aber auch unsere Gesellschaft verändern. Und deswegen ist es wirklich mein großer Wunsch und Bitte wirklich für alle, sich positiv und zuversichtlich dem Thema zu widmen, um eine positive Zukunft damit gestalten zu können und sich wirklich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und mit aktiv auseinandersetzen meine ich nicht nur konsumieren, sondern ransetzen und wirklich diese Wirksamkeit zu spüren, weil das ist wirklich was, ja, wie ich schon sagte am Anfang, da glänzen die Augen, da werden Menschen inspiriert, da werden die kreativ, da werden die motiviert, wenn diese Wirksamkeit einem bewusst wird, dass man einfach sehr, sehr, sehr viel mehr jetzt veranstalten kann. Und da gab es ja auch mal diesen, ich glaube, war noch nie so einfach, die Welt zu retten wie jetzt. Also kann sich jeder ransetzen und loslegen.
Man muss sich nur was vorstellen können und so schließt sich dann wieder unser Kreis heute.
Absolut, da muss man sich was vorstellen können und die Kreativität und Fantasie mitbringen und die Zuversicht und den Mut, daran zu gehen. Ja, sehr schön.
Das perfekte Schlusswort für diesen Podcast. Schön, dass du da warst, Fabian. Wünsche dir alles Gute und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank, Gabriel. Dir auch eine gute Zeit. Mach's gut.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes. Schaut mal vorbei, folgt Fabian auf LinkedIn, besucht die Webseite und wenn ihr mögt, dann gebt mir auch gerne euer Feedback zu diesem Podcast. Das könnt ihr sehr einfach tun, indem ihr auf meine Homepage vorbei surft, gabrielrath.com. Dort gibt's auch mehr zum Podcast. Da gibt's auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren mit Feedback, mit Wünschen, mit Ideen, wer hier mal zu Gast sein sollte, vielleicht ihr selbst, mit der Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn ihr als Unternehmen sagt, auch wir kümmern uns um eine bessere Arbeitswelt, dann kommt gerne als Sponsor an Bord, das ist auf jeden Fall möglich. Wenn ihr auch mit mir eine Veranstaltung mal rocken wollt, also den New Work Chat Podcast auf eure Bühne bringen wollt, in Form eines Live-Podcasts, dann freue ich mich, von euch zu hören. Außerdem findet ihr dort Infos über mich als Keynote-Speaker und Moderator von Events und Workshops. Und ihr habt die Möglichkeit, auch in das Thema Storytelling einzusteigen. Ich schreibe ja seit dem Frühjahr einen Storytelling-Newsletter. Da gibt es also nicht nur News aus meiner eigenen Geschichte, sondern ich gebe auch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr euer Storytelling verbessern könnt. Und wenn ihr jetzt als Führungskraft unterwegs seid oder auch als Unternehmer oder Unternehmerin, dann kann ich euch auch auf eurem Weg begleiten, denn ich habe ein neues Storytelling-Sparringsprogramm und begleite dabei einige, viele schaffe ich nicht, aber einige Leute, die es ernst meinen, die sagen, ich möchte mich jetzt richtig positionieren, möchte meine Kommunikation vernünftig angehen, sodass auch die richtigen Botschaften gesendet werden, sodass Leute auch auf euch aufmerksam werden, Vertrauen schenken und am Ende auch mit oder für euch arbeiten wollen. Wenn euch das interessiert, bucht euch gerne mal einen Termin bei mir. Es gibt einen Calendly-Link, all das hier in den Shownotes und dann sehen wir uns vielleicht bald digital auf eine Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer ihr mögt. Also Storytelling, Newsletter und Sparringsprogramm. Es gibt auch schon einige, die mit mir jetzt zusammengearbeitet haben. Das ist also so ein 7-wöchiges Programm. Jede Session hat dann also auch ein Modul. Das kann ich euch aber auch gerne alles nochmal in Ruhe erklären. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören der heutigen Folge. Wir hören uns schon am Freitag wieder, dann mit der großen Geburtstagsfolge. Dieser Podcast wird tatsächlich schon 7 Jahre alt, so wie meine jüngste Tochter, die gerade zur Schule gekommen ist im Sommer. 7 Jahre alt und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, einen Überraschungsgast, freut euch schon mal drauf. Diesen Freitag, 7 Jahre New Work Chat Podcast. Danke euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt connected.